hallo, hallo. Ich hoffe, ihr seid alle zurück aus dem Sommer. Habt tolle Ferien gehabt. Ich bin, falls ihr das nicht mehr wisst, immer noch der Florian, der den Echte Papas Podcast macht. Und ich stelle euch gerne auch meinen Sidekick vor an einer anderen Leitung.
An der anderen Leitung. Sprich nicht weiter. An der anderen Leitung sitzt der Marco, Redaktionsleiter des Magazins Men's Health Dad und der Sidekick von Flo. Und gemeinsam sind wir die echten Papas.
Papas.
Und wir hoffen natürlich irgendwie, also wir haben ja den Sommer durchgesendet, aber klar, viele unserer Hörer und Hörerinnen waren wahrscheinlich wochenlang an irgendwelchen karibischen Stränden und konnten uns dort nicht empfangen, weil sie keinen Internetzugang hatten oder so.
Ja, dementsprechend dürft ihr natürlich jetzt alle alten Folgen aus den letzten Wochen einmal im Durchlauf hören, damit ihr wieder auf dem neuesten Stand seid, denn hier kommt die neue Folge Echte Papas. Und als Ausgangsfrage an dich, Marco, heute für dich von mir persönlich gefragt, lebt ihr Demokratie am Armutstisch?
Am Armutstisch, da fängt es schon an. Also es gibt bei uns Betonung auf
Es gibt kein Abendbrot bei uns. Warum soll
Tatsächlich gibt's kein, also die Kinder essen selten oder ungerne Brot, deshalb wird meistens gekocht, also müsste es Abendessenstisch heißen. Und da haben wir schon das Problem, wir sind ja zu viert und vier Geschmäcker, vier Meinungen.
Ja, siehst du, da fängt doch Demokratie
also
schon an.
Genau, also wir geben unser Bestes beim Thema Demokratie beim Abendessen, aber es ist nicht ohne.
Das heißt, ihr führt dann lange Wahlabstimmungen aus über den Speisenplan der Woche.
Manchmal koche ich aber auch einfach was und alle sagen so, bäh. Oder hatten wir doch gestern erst. So ist das halt in der Demokratie, oder? Damit muss man umgehen können.
Ja. Es ist nicht einfach, Demokratie in der Familie, beziehungsweise darum soll es auch nicht gehen, sondern es geht um Demokratie natürlich, aber was hat das mit Familie zu tun? Das ist meine Brücke an dich. Erläutert uns der Marco.
Erläutert euch der Marco, beziehungsweise unser heutiger Gast. Das ist nämlich, Trommelwirbel, der Dr. Herbert Renz-Polster, wer kennt ihn nicht, Kinderarzt, hat unter anderem ein Standardwerk auch geschrieben, was wahrscheinlich in jedem Bücherschrank steht, nämlich, jetzt habe ich fast den Namen vergessen, das Standardwerk heißt Kinder verstehen, genau. Und jetzt hat er aber ein neues Buch geschrieben und da sind wir jetzt beim Thema. Das Buch heißt nämlich Demokratie braucht Erziehung. Demokratie braucht Erziehung und wo wird erzogen? Natürlich in erster Linie in der Familie, später auch in der Kita und in der Schule, aber das Fundament legen wir, du, ich, Mütter, Väter. Und deshalb ist es ein total spannendes Thema und ein total spannender Gesprächspartner für heute für uns. Gerade, ich meine, Demokratie ist ja wirklich auch Hot-Shit-Thema, oder? Da wird viel drüber gesprochen. Und wir müssen auch viel drüber sprechen. Das tun wir mit dem Dr. Herbert Renz-Polster und ich freue mich total auf ihn. Doch, genug gelabert, oder? Wir lassen ihn mal rein. Herzlich willkommen, Herbert Renz-Polster. Wir freuen uns total, dass du es zu den echten Papas in unserem Podcast geschafft hast.
Hallo Herbert.
Hallo Marco und Florian.
Total toll, dass es jetzt endlich klappt und vor allem, dass es jetzt klappt, jetzt groß geschrieben, weil es ja auch einfach viel zu besprechen gibt momentan. Du stehst kurz vor einer Buchveröffentlichung, beziehungsweise wenn wir das Gespräch senden, dann ist das Buch gerade draußen. Aber bevor wir zu deinem neuen Buch kommen, einmal ganz kurz zu deinem, ich will nicht sagen zu deinem letzten Buch, weil du veröffentlichst viele Bücher, aber ein Standardwerk und dein erfolgreichstes trägt ja im Grunde den Titel Kinder verstehen. Das ist ja so ein Versprechen und ich frage mich, kann man das auf 200, 300 Seiten einhalten oder ist Kinder verstehen nicht im Grunde eine Lebensaufgabe für jeden Vater und für jede Mutter?
Ja, es sind 528 Seiten, also ein bisschen mehr. Aber du würdest es auch in der ganzen Bibliothek nicht unterbringen, weil natürlich das Verstehen läuft ja über unser Herz und unsere Intuition, unsere Erfahrung, unsere Geschichte und das kriegst du nicht in einem Buch runter. Aber ich glaube trotzdem, dass es für Eltern hilfreich ist, wenn sie so ein bisschen von oben auf die kindliche Entwicklung schauen, also sozusagen, wie ist es gedacht, wie hat, sagen wir mal, Mutter Natur das mal angelegt, dass Kinder sich irgendwie Stärken auflesen, ja. in ihrer Kindheit. Und darum geht's. Und wenn du es besser verstehst, ich glaube, zum Beispiel Eltern verzweifelt an, mein Kind isst kein Gemüse. Ja? Oder mein Kind will nicht schlafen. Typisch. Und das sind natürlich Sachen, wo du sagst, okay, das müssen Kinder eigentlich drauf haben, oder? Ich meine, schlafen können ist gut fürs Gehirn und so weiter. Das sollte eigentlich von Natur aus schon da sein. Und deshalb ist genau der Blick auf von Natur aus, wie ist es eigentlich gedacht? Das ist eigentlich mal ein Ansatz, also dass man guckt in die Menschheitsgeschichte, in die Evolutionsgeschichte. Wie ist es eigentlich geplant gewesen? Was hat Mutter Natur eigentlich vorgehabt mit unseren Kindern? Und wenn du das besser verstehst, dann bringt es dir unheimlich viel Entspannung. Einfach, wenn du weißt, aha, so war das gedacht und das sind unsere Probleme heute, weil Punkt, Punkt, Punkt und so weiter.
Dein neuestes Buch, was wir gerade angekündigt haben, heißt Demokratie braucht Erziehung. Das ist natürlich nochmal, also neben Kinder verstehen, was ja schon eine große Dimension ist, ist Demokratie braucht Erziehung, macht nochmal ein neues Feld auf. Wie kam es zu der Idee? Was erwartet uns?
Also die Idee ist eigentlich schon ein paar Jahre alt. Die ist eigentlich aufgestiegen mit dem Phänomen Trump. Es ist so, wir haben viele Verbindungen in die USA, weil wir dort 7 Jahre gelebt haben und unsere Kinder da zum Teil groß wurden, eins auch geboren wurde. Und wir haben deshalb ganz hautnah mitbekommen, wie das jetzt auf einmal kommt da ein Mensch, den eigentlich alle so ein bisschen als die Antithese von dem, was du dir wünschst, eigentlich für deine eigenen Kinder. Ja, Pussykrapscher, ein Lügner, ein wirklich moralisch verwahrloster Mensch, taucht da auf einmal am Horizont auf. Und wir dachten am Anfang, ja gut, der hat da keine Chance. Und dann wurde er tatsächlich der mächtigste Mann wahrscheinlich der ganzen Welt. Und das war die Ausgangsfrage, was ist da los? Wie kann das sein? Ja, so sozusagen. Da wählt sich ein Teil der Menschheit als ihren Führer ausgerechnet eine Karikatur von Mensch. Ja, und das war die Ausgangsfrage, weil dann kommen natürlich die Erklärungen. Ja, die sind gestresst. Ja, die sind, was weiß ich, ungebildet. Ja, die sind sozial abgehängt. Ja, die sind kulturell entfremdet. Gut, aber die Antwort ist mir einfach deutlich zu kurz, denn viele, die kulturell entfremdet sind, die wählen trotzdem produktive Wege, um damit klarzukommen. Es ist ja nicht, dass du jetzt zu Rassisten wirst, nur weil du jetzt gerade im Leben Stress hast. Manche kommen ja gut damit klar, ja. Also deshalb eben die Frage, warum haftet diese Botschaft beim einen, ja, bleibt sie richtig hängen, so wie mit Honig bestrichen. Beim anderen wiederum prallt sie ab, wie Teflon, ja. Also es sind offenbar innere Einstellungen, die entscheiden, ob das bei dir ankommt oder nicht. Und dem gehe ich danach. Ja. Also zusammen mit meinem Zwillingsbruder.
Habt ihr dann quasi den politischen Heiligen Gral entdeckt?
Ach was?
Womit man viele Dinge erklären kann in Zukunft?
Ich sag mal, das ist eine Facette, das ist ein Blickwinkel, den wir glauben, der unterbelichtet ist. Ja, wir suchen immer nach Erklärungen im Äußeren. Ja, Hitler kam an die Macht wegen Massenarbeitslosigkeit. Ist das falsch? Natürlich nicht. Ja, da war ein äußerer Faktor, der die Menschen richtig gestresst hat, der sie richtig in Not gebracht hat. Ja, und ein Teil von ihnen, ein großer Teil damals, schwenkte dann auf diese rechtspopulistische, rechtsautoritäre Botschaft ein. Ja, aber diese äußeren Stressoren sind natürlich nur die eine Seite der Medaille. Unsere Frage ist der Haftgrund. Warum haftet es beim einen und beim anderen nicht? Ja. Und das ist sozusagen das Neue, was damit reinkommt. Gut, die Frage wurde schon von anderen gestellt. Wir sind da keineswegs irgendwie die neuen Trendsetter oder so. Das ist auch in der Wissenschaft ein Thema. Ja, warum sind manche psychologische Einstellungen so und andere so, ja. Also es ist nicht neu, ich will das überhaupt nicht jetzt für uns in Anspruch nehmen, aber ich glaube, aus dem Blickwinkel, dass ich die letzten 20 Jahre eigentlich damit verbracht habe, die kindliche Entwicklung zu verstehen, ist für mich dieses Thema dann nochmal eines, wo ich glaube, dass ich da schon schon auch interessante Sachen mit in die Diskussion reinbringen kann. Sagen wir es mal so.
Ja, ich finde es sehr spannend.
Wir haken einfach mal nach. Also der Titel heißt ja Demokratie braucht Erziehung. Und da frage ich mich natürlich, was haben denn Demokratie und Familie? Weil dort findet ja die Erziehung erstmal statt, überhaupt gemein.
Ja, ich meine, Familie ist ja eigentlich, das erste Herrschaftssystem, das ein Kind kennenlernt. Das ist so seine erste Gesellschaft, in die es geboren wird. Und natürlich liest es da dann auch auf, ja, wie gehen Menschen miteinander um? Was ist normal? Was ist moralisch erwartbar? Natürlich ist für ein Kind die Familie eine prägende, auch deshalb eben auch in gesellschaftlicher Hinsicht prägende Einheit. Stell dir mal vor, ein Kind wächst in einer Familie auf, wo es irgendwie die ganze Zeit erfährt, oh, ich kann nicht wirklich vertrauen, das ist so ein bisschen unsicher, da ist es vielleicht auch Feindesland da draußen, das beängstigt mich, ich bin überfordert. Ja, wenn du pervasiv immer diese Signale bekommst, bildest du in dir natürlich eine andere, sagen wir mal den alten Begriff von Heimat, ja, aus, die sieht dann so aus wie, oh Mann, da draußen die Welt, die unsichere Welt, die Bedrohungen und Vorsicht, Vorsicht, pass auf, ja. Ist was anderes, wie wenn du in der Familie aufwächst, die dir das Signal gibt, ist okay, ja, wir haben manchmal Stress, aber wir können es lösen. Wir finden dann wieder aus dem Konflikt raus. Wir haben vielleicht nicht immer das perfekte Leben, aber wir haben insgesamt als Grundton ein gutes Klima, ja. Ein konstruktives Klima, ja. Das ist was ganz anderes für das, was ein Kind dann an innerer, ja, wie soll man sagen, innerer Sicherheit, ja, aufbaut, wie das andere Kind, das vielleicht dann gar keine Sicherheit hat. Das hat innen eigentlich so ein Vakuum und ganz viele Fragen und ganz viel auch sozusagen schlechte Erfahrungen mit Vertrauen.
Kinder schon früh auf ein demokratisches Miteinander vorzubereiten, ist dann einiges vereinfachen in dem, also in diesem Unterschied, von dem du sprichst?
Ja, du hast vielleicht da schon gemerkt, das ist eine ganz umfassende Sache, diese Vertrauensfrage. Ja, das hat ganz viel auch damit zu tun, wie geht man mit mir um, wenn ich in Not bin? Und auch so die Frage, was ist eigentlich erwartbar hier? Was ist normal? Auch so dieses Stressniveau, das um dich rum herrscht. Also ist nicht so einfach. Das wird manchmal verkürzt so, okay, Vorbereitung auf Demokratie in der Gesellschaft bedeutet, dass wir alle Entscheidungen gemeinsam treffen. Ja, und dann kommen manche Eltern, ja, möge schon mit dem zweijährigen Kind, ja, das tun wir ausdiskutieren und ja, gehen wir jetzt vom Spielplatz heim oder nicht. Das sei sozusagen die Vorbereitung auf Demokratie. Oder die Kinder dürfen jetzt selber wählen, dann sind sie später gute Wähler. Gut, kleine Kinder wählen dann gerne auch mal den Nachtisch vor der Hauptspeise und so weiter. Aber manche Eltern verkürzen das wirklich auf diesen vordergründig demokratischen Ansatz. Das meine ich nicht. Also ich bin da überhaupt nicht dagegen. Gell? Ich glaube allerdings dann natürlich auch altersgerecht, dass wir unsere Kinder mit einbeziehen in das, was bei uns in der Familie läuft. Aber der Ansatz ist natürlich viel größer, nämlich ein Kind so zu begleiten, dass unterm Strich gerüttelt und geschüttelt das Kind sagen kann, eigentlich ist die Welt was, wo ich grundsätzlich vertrauen kann, wo ich mich nicht fürchten muss, wo ich mich gerüstet fühle, mich vorbereitet fühle, um die Herausforderungen anzunehmen.
Okay, das heißt, das eine bedingt nicht unbedingt das andere. Das heißt, Kinder demokratisch auf das demokratische Miteinander vorzubereiten, bedeutet gesellschaftlich gesehen und nicht, dass Teilnehmen oder die Teilhabe eines Zweijährigen, der jetzt plötzlich den gesamten Alltag mit ausdiskutieren kann, weil er demokratisches Mitglied oder ein Teil dessen der Familie ist.
Genau, das wäre Pseudo. Ja, für mich ist es Pseudo. Ja, weil stell dir vor, was braucht es denn? Das unterschätzen wir total. Was braucht es denn, um Demokratie zu leben? Ja, wir denken da immer nur, das ist halt Kreuzchen machen und so. Aber in Wirklichkeit ist es doch eine demokratische Gesellschaft zu gestalten. Das braucht irrsinnig viele Ressourcen, ja, Interessen ausgleichen zu können, deine Perspektive mit den anderen abgleichen, sozial kompetent zu sein, empathisch zu sein. Ja, das sind Riesennummern. Es ist nicht einfach, ich mache da mein Kreuzchen. Und das ist eigentlich um das, wo sich die Kindheit eigentlich drehen sollte, um den Aufbau dieser menschlichen Kompetenzen, dieser menschlichen Ressourcen. Ja.
Herbert, du schreibst ja in deinem neuen Buch, dass verletztes Vertrauen in der Kindheit oft ein Nährboden für autoritäre Strömungen ist. Magst du dieses Schlagwort verletztes Vertrauen nochmal ergänzen? Weil es ist ja das eine, ein Kind optimal vorzubereiten aufs Leben, und aber verletztes Vertrauen ist ja sozusagen schon, das klingt ja nach, oh, da habe ich was falsch gemacht. Da so sollte es eigentlich nicht laufen.
Das ist immer das Erste, was Eltern natürlich denken. Ja, da habe ich jetzt was falsch gemacht. Und das ist wirklich nicht so gemeint. Ich habe mal Fehler gemacht, oder ich habe mal geschumpfen. Ich habe mal meinem Kind den Boden weggezogen. Auch ja. Das ist da nicht gemeint. Da haken wir manchmal an den falschen Dingen. Es kommt für die Kinder wirklich drauf an, in welchem Klima sie aufwachsen. Also es ist nicht die Frage, ob da mal ein Unwetter ist, das gibt's, es ist von Natur auch vorgesehen, oder also die Kinder erwarten sicher nicht, dass immer die Sonne scheint, sondern sie erwarten, dass sie ein Leben haben, wo das insgesamt das Klima so ist, dass sie innerlich wachsen können, dass sie vertrauen können, dass sie die Welt betrachten können als was, wo mich nicht stresst, also sozusagen als ein gebender Platz, als ein Platz, wo man sich auch wohlfühlen kann. Ja, deshalb ist meine erste Botschaft eigentlich an die Eltern, Leute, denkt nicht immer gleich und nagelt euch ans Kreuz wegen, jetzt habe ich da wieder was falsch gemacht. Ihr seid guten Willens und ihr lernt dabei, so wie ich auch gelernt habe, wie alle lernen, und wir sind da auf dem Weg. Und solange die Kinder nicht sozusagen dauerhaft in Not gebracht werden und aus dieser Not auch keine Erlösung finden, wenn sie ständig sozusagen Beziehungsabbrüche haben, unverlässliche Beziehungen, wo es mal so ist, mal so, wo die Kinder Bindungsabbrüche erleben, wo sie überfordert sind, wenn sie zum Beispiel mit, was weiß ich, psychisch belasteten Eltern umgehen oder Drogen- oder alkoholabhängigen Eltern oder. Also wenn wirklich, wir reden hier über große Nummern. Wir reden hier nicht einfach über, da hat jemand vergessen, die Regeln mal zu erklären oder so, sondern das sind wirklich Dinge, wo im Leben viele Faktoren, also in der Forschung wird es auch genannt, adverse child experiences, also widrige Kindheitsbedingungen zusammenkommen. Und diese widrigen Kindheitsbedingungen, das ist nicht einfach mal, dass du dir der Knoten, der Kragen geplatzt ist oder so, sondern das sind dann wirklich, wo die Kinder regelmäßig im Alltag in Not sind.
Ich würde da gerne das ein bisschen konkretisieren, weil ich finde das sehr spannend. Einerseits hätte ich dich jetzt gerne gefragt, okay, was können Eltern tun, um das Vertrauen ihrer Kinder mal so grundlegend zu erschüttern? Hast du im Grunde genommen quasi schon so ein bisschen angedeutet. Ich würde aber mal vielleicht andersrum fragen, was können denn Eltern tun, um das Vertrauen ihrer Kinder nicht zu verletzen? Und wir sprechen jetzt, wie du schon auch angedeutet hast, nicht um einzelne Momente, ja, sondern wir sprechen ja eigentlich, wenn man so will, vom großen Bild, also von etwas, was dauerhaft, also über einen sehr langen Zeitraum, dann auch sehr schwerwiegende Schäden, ja, Vertrauensschäden, genau, hervorruft.
Genau. Ich sag's mir so, das kein jetzt irgendein esoterisches Konzept, sondern das ist einfach geh normal mit deinem Kind um. Also normal im Sinne von, stellt dir mal eure Erwachsenenbeziehung vor. Sagen wir mal Paarbeziehung. Ja, da wird dir schnell klar, was eigentlich bedeutet, dass da der Vertrauensboden einfach wegrutscht. Ja, was müsst ihr machen, damit bei euch der Vertrauensboden wegrutscht? Dass du deinen Partner oder Partnerin immer wieder entwertest. Ja, einfach zurückspiegelst, du bist klein, du bist nicht so, wie du sein sollst. Ich sehe dich nicht eigentlich so unter irgendein, was weiß ich, Projekt oder irgendein Idealfigur oder irgendwas. Also du gibst deinem Gegenüber nicht den Wert oder die Anerkennung, die dieser hat. Und dann rutscht dir langsam der Vertrauensboden weg. Oder, das ist das eine, Wert. Ja, wir Menschen suchen nach einer inneren Art von Wert. Ja, du bist okay. Das heißt nicht, du bist der beste Mensch der Welt, der tollste Mensch der Welt. Ist natürlich schön, gell? Am Anfang von einer Paarbeziehung ist das meistens ja auch ein Thema. Das rutscht dann meistens weg. Aber was bleiben sollte, ist eben, ich sehe dich in deinen Bedürfnissen. Lass die mit meinen eigenen Bedürfnissen uns irgendwie eine Balance finden. Ja, das ist das erste Thema, das wir verhandeln. Also Anerkennung, Wert, gesehen werden. Ja, und das ist beim Kind ganz genauso. Das zweite große Thema, wo ich sage, geh normal um mit deinem Kind, ist das Thema Sicherheit. Wenn ein Kind, oder gehen wir zurück auf unsere Erwachsenenbeziehung, wenn es da leichter ist, ja. Wenn dein Partner oder deine Partnerin spürt, ich bin hier nicht sicher, ja, das ist ja oft in Beziehungen, wo dann auch Gewalt eine Rolle spielt, psychische Gewalt auch, narzisstische Unterdrückung, diese Themen, manchmal sogar Traumatisierung, dann ist die Beziehung etwas, die dich immer weiter schwächt. Und das ist beim Kind genauso. Wenn ein Kind sich nicht sicher fühlt, wenn es weiß, wenn ich irgendwie mir irgendwas passiert, dann wird mir der Boden weggezogen, ja, dann bricht die Beziehung ab, dann bin ich im Nichts, dann bin ich ein Nichts und ich werde so behandelt, ja. Also es ist so ein bisschen das zweite große Thema, die Sicherheit, dass du deinem Kind vermittelst. Da kann passieren, ja, Sachen passieren und wir haben Stress miteinander, aber unterm Strich kannst du dir sicher sein, dass ich zu dir stehe, ja, dass ich trotzdem du mein Kind bist, zu dem ich stehe. Und das dritte große Thema, um es abzuschließen sozusagen, das dritte große Thema, und jetzt denk gerne auch in deine Erwachsenenbeziehungen, ist einfach das Gefühl, wir sind ein Team. Ja, wenn du keine Verbundenheit spürst mit deiner Partnerin oder deinem Partner, gut, das ist echt ein Alarmsignal, kannst du schon mal deinem Scheidungsrechtsanwalt wahrscheinlich anrufen, weil du ja dann eigentlich gar nicht mehr belohnt wirst für das. Du hast nicht mehr das Gefühl, wir sind zusammen, du kooperierst auch nicht mehr so gern. Du gehst sicher nicht die Extrameile, um eine tolle Pizza für deinen Schatz zu holen, wenn du mit dem immer Stress hast. Also die Verbundenheit. Wir gehören zusammen, wir sind ein Team. Und diese Signale für das Kind, ich bin okay, ich bin hier sicher und ich gehöre hier irgendwie mit rein. Ja, das sind die Signale, die ein Kind sucht. Und es ist für mich einfach ein normaler Umgang mit einem Kind, dass du das dem Kind vermittelst. Das muss nicht jeden Tag klappen, das muss auch nicht jede Woche genau klappen. Aber es sollte als Grundmotiv, sollte es Teil deiner, eures Miteinander sein. Und dann bist du eigentlich, stehst du so im Leben, dass du so viel Ressourcen hast, innerlich, so gut auch dich auf andere einstellen kannst, so gut auch mit dir selber umgehen kannst, dass du eigentlich gerüstet bist für ein demokratisches Leben. Hm.
Klingt in der Theorie total gut.
Ja, wie immer, gell, ja. Aber gut.
Genau, also es ist ja auch ein Lernprozess. Herbert, ich würde ganz gerne nochmal zu dem zurückkommen, was du anfangs unseres Gesprächs gesagt hast. Da hast du nämlich gesagt, die Familie ist im Grunde das erste Herrschaftssystem, was wir erleben. Auch total nachvollziehbar, aber daran schließt sich für mich die Frage, wie stark prägt denn das Klima zu Hause, also im Elternhaus, eigentlich das politische Klima von morgen, wo wir ja alle sehr besorgt sind, dass sich das gerade sehr wandelt.
Ja, also zusammengefasst, ich glaube einfach, man kann es schon sagen, die Familie ist in diesen Fragen, die das Kind stellt, nämlich bin ich sicher, habe ich Wert, gehöre ich dazu? In diesen Grundfragen ist die Familie schon eine prägende Instanz, gell? Sicher nicht die einzige, weil die Kinder leben ja nicht nur in der Familie, sie leben ja zunehmend auch in pädagogischen Einrichtungen, wo aber diese Fragen des Kindes natürlich auch eine Rolle spielen. Ja, das Kind geht ja nicht in die Kita und vergisst auf einmal seine wichtigsten Existenzfragen, ja. Und deshalb kommt dann natürlich auch diese Komponente dazu. Wie läuft das in den Einrichtungen? Werde ich da immer entwertet? Guck, und da macht mir zum Beispiel die Schule, macht mir da speziell Sorgen, dass da ein Teil der Kinder wird tatsächlich entwertet. Nicht, weil sie irgendwas falsch machen oder weil sie böse sind oder so, sondern einfach, weil sie vielleicht nicht die hauptfächertauglichen Talente haben oder nicht zufällig das Elternhaus, das man braucht. Und deshalb werden gerade die Kinder, die es eigentlich am meisten brauchen würden, Anerkennung und Sicherheit und so weiter zu erfahren, die werden da tatsächlich ausgebremst und auch ausgegrenzt. Und natürlich sind das Stressfaktoren, die ein Kind auch innerlich mitnimmt.
Aber ganz interessant, also wir hatten tatsächlich letztes Jahr im Zuge der Bundestagswahl so ein, zwei Folgen, die sich auch diesem Thema gewidmet haben, und dann wissen wir ja alle noch oder haben wir in Erinnerung, dass es auch sehr viel Demonstrationen gab und wir auch alle dorthin gegangen sind, aber im Grunde ist der Schritt, zu einer Demonstration zu gehen, erst der zweite, oder? Also wenn ich es richtig verstanden habe, wenn ich eine Demokratie haben möchte und die auch fördern möchte, dann muss ich nicht unbedingt auf eine Demo gehen, sondern dann fange ich bei mir zu Hause an.
Ja, überall. Ja, wie du dem Leben begegnest, wie du den Alltag lebst, wie du teilhast, wie du mit anderen Menschen umgehst, wie du andere unterstützt, wie du in deiner Gemeinschaft, in deiner kleinen Gemeinschaft, mittelgroßen, großen Gemeinschaft, wie du dich einbringst. Ja, also ist du als ganzer Mensch sozusagen, also das ist wirklich ein guter Punkt, wo du da ansprichst. Ja.
Werte, jetzt fühlen sich viele Eltern in unsicheren Zeiten, ich würde mal sagen, dass wir sie gerade erfahren, relativ häufig orientierungslos. Geht mir auch manchmal so. Ich besinne mich dann eben auf meine Werte, die mich bisher getragen haben, und versuche die natürlich eben zu Hause auch weiter zu vermitteln an meinen Sohn. Welche Werte können das konkret sein, außer jetzt Sicherheit, die Eltern quasi so in den Mittelpunkt stellen können, dass ihre Kinder oder dass Kinder generell später nicht in vielleicht autoritäre Denkmuster abrutschen können? Kann man da irgendwie einen Wertekatalog aufmachen oder sagst, okay, konkret müsste das gegeben sein?
Geht's um's? Ja, den Wertekatalog habe ich genannt, also Anerkennung, Sicherheit, Zugehörigkeit, auch das Gefühl von, ich kann was machen, ich darf was machen, ich darf sein, also dieses Kompetenzgefühl, die Fähigkeiten, die dein Kind hat, sich einzubringen und so weiter, ja, also wenn ich das mal als Wertekatalog so hinstellen darf, das Problem ist ja, weißt du, wenn du sagst, meinem Kind Werte vermitteln, sind wir bei dem Wort vermitteln. Das ist ja nicht so, dass wir einen Katalog haben und jetzt vermittle ich mal meinem Kind, ja, da reden wir abends mit klugen Geschichten drüber oder so. Das ist war früher so ein bisschen der Begriff, so dieser Wertebildung. Das kannst du knicken. Das ist ja eigentlich so, ich meine, was greift dein Kind auf von dir?
Na, wahrscheinlich das, was ich selber lebe, oder?
Ja, genau. Dein Sein, deine Persönlichkeit, das, was dir wichtig ist, die Musik, die du innerlich trägst. Sozusagen, es ist wie ein Waschgang, ja. Du bist eingefärbt mit einer bestimmten Farbe und dann machst du den Waschgang an und nachher dein Kind ist mit drin, dann kommt es nachher so raus mit der ähnlichen Farbe. Ja, so stelle ich mir einfach das vor. Erziehung, das ist nicht so, ich nehme mir jetzt vor, mein Kind, dem die und die jene Werte zu vermitteln, sondern es ist einfach, wir leben zusammen und das, was dabei unterm Strich, unter der Kurve des Zusammenseins bei deinem Kind ankommt, das nimmt es auf als, aha, so lebt man also, aha, so gehen Beziehungen, aha, so funktioniert ein Miteinander.
Herbert, du hast vorhin ja schon gesagt, als wir dich fragten, wie dein Buch oder wie die Idee dazu entstanden ist, dass du da oft an Trump gedacht hast, weil du auch so viele Jahre in Amerika gelebt hast. Aber ehrlich gesagt, muss man ja gar nicht so weit schauen. Man kann ja schon im eigenen Land bleiben und merken, dass da auch einiges im Argen ist. Bei der AfD hat man tatsächlich jetzt eine Vorsitzende, eine Frau. Aber wenn man mal generell schaut, ist der rechte Rand ja oftmals sehr männlich geprägt. Was bedeutet das eigentlich für die Väter in den Familien? Haben wir da eine besonders wichtige Vorbildfunktion?
Ich meine, könnte es genauso gut andersrum fragen, haben Mütter eine besonders wichtige Vorbildsfunktion? Beides Mal wäre die Antwort ja. Also ich will da gar nicht sagen, da gibt es irgendwas was Besonderes, weil, also überhaupt nicht jetzt, dass ich sagen will, die Väter haben nicht sozusagen eine eigene Rolle, aber wenn wir die anschauen, dann ist vieles eigentlich in der Erziehungsökologie, nennen wir es mal so, also wer handelt wie, wer hat welche Art von Vorbild, wer begegnet einem Kind auf diese oder jene Art. Da hat man früher tatsächlich gedacht, aha, das liegt sozusagen im Geschlecht. Die Männer, die gehen mit ihrem Kind zum Beispiel aktivierender um, ja, weil es Beobachtungen gibt tatsächlich, dass die Väter eher das Kind aufmischen, ja, also und ermutigen und ey, da ist ein Klettergerüst, Buff hoch und so weiter, ja. Also so diese aktivierende Seite und die Mütter vielleicht eher die traditionell vielleicht tröstend oder bindungsversichernd oder so, vielleicht auch ein bisschen vorsichtiger und so. Und das hat man gut analysiert und hat dann festgestellt, eigentlich ist es von der Geschlechterfrage eigentlich relativ unabhängig, sondern es ist eher, wer hat welche Position im Bindungssystem des Kindes? Also eigentlich der Psychologe, wo das untersucht hat, der ist draufgekommen, dass er gesagt hat, die primäre Bindungsperson, wo das Kind am meisten sozusagen umsorgt, wo, also nehmen wir mal auf der Elternzeit, wo jetzt gerade vorne dran in der Elternzeit ist, die hat eher die Rolle von so ein bisschen für die Regulation zu sorgen und dann übernimmt die natürlich auch den Trost, weil das Kind sich eher an diese Person wendet. Ist immer so, wenn ein Kind in Not ist, dann verengt sich sein Bindungshorizont, dann geht es zu der Person, wo es am besten sozusagen kennt und sozusagen auch ein bisschen die besten Erfahrungen hat in Stresslass nach und so weiter. Gell? Und das ist die Person, die andere Person, die ein bisschen ferner steht im Bindungsnetz oder die anderen Personen, das sind dann eher die andere Rollen bespielen. Ja, ich bin Großvater, ich gehe mit meinen Enkeln dadurch total anders um, als ich als Vater mit meinen eigenen Kindern umgegangen ist und so weiter. Und wenn du jetzt zum Beispiel das wieder auf die Elternzeit spiegelst, dann kann es gut sein, dass die Person, die jetzt zum Beispiel übernimmt jetzt die Betreuung des Kindes, dass die dann die Rolle wechselt und dann eher wiederum eben die mütterliche, also traditionell mütterliche Rolle übernimmt. Das deshalb zurück zu der Frage, kann man es nicht so leicht beantworten, was ist die spezifische Rolle der Väter? Die Kinder brauchen in ihrem Bindungsnetz unterschiedliche Rollenvorbilder. Sie brauchen Aktivierende, sie brauchen Ermutigende, sie brauchen welche, die die Türen aufmachen, sie brauchen andere, die wiederum ihnen Schützensicherheit signalisieren. Sie brauchen Förderung im Sinne von, ey, du darfst auch mal aus deiner Komfortzone rausgehen, ist nichts dabei, wenn du dich hier anstrengst und dort und so weiter. Also diese unterschiedlichen Rollen, die müssen alle bespielt werden. Ob von Vätern oder von Müttern, von Frauen, Männern, Großmüttern, Ding, ist aus meiner Sicht eher zweitrangig. Da gibt's manchmal so, alle Unbild dieser Welt und in der Erziehung ist, weil unsere Kinder nur mit Müttern oder weiblichen Personen aufwachsen. Das ist mir ein bisschen zu simpel und entwertet auch so ein bisschen die Rolle der Väter, weil die Väter, die bringen ja, weil sie sehr häufig immer noch im Bindungssystem des Kindes eher nicht an erster Stelle stehen, außer in ja vielleicht 10-15% der Familien, bringen trotzdem, und das kann ich immer wieder nur betonen, weil Väter oft verzweifeln, mein Baby lässt sich von mir nicht trösten. Boah, ey, nicht schlimm. Du bist trotzdem unglaublich wichtig für dein Kind. Du bist in diesem Bindungssystem vielleicht der Fels in der Brandung. Du bist die Sicherheit, die vermittelt wird. Du unterstützt es von vielen Richtungen und deine Zeit wird kommen. Also lass dich nicht so in eine Art von, das erlebe ich manchmal so ein bisschen so, Bindungskonkurrenz, ja. Ja, du kriegst es so toll hin und ich wieder hab die Arschkarte und so weiter, ja. Da gibt's gar keinen Grund. Ja, du hast so eine wichtige Rolle, die ist vielleicht nicht in dem Moment dein Kind gut trösten zu können, aber empfindet es nicht als Entwertung, wenn dein Kind dann sozusagen jetzt gerade eine andere Vorstellung hat. Geh du deinen Weg, und der ist total wichtig, weil unterm Strich will dein Kind, dass viele Rollen bespielt werden, will dein Kind viele Vorbilder haben, es will flexibel werden, es will die Welt durch viele Augen kennenlernen, und du bist ein ganz wichtiges Augenpaar drin. Egal, ob du jetzt im direkten Miteinander manchmal vielleicht verzweifelst und so weiter, ja. Übrigens, nur um das abzuschließen, ich habe inzwischen auch viele Mütter, die zu mir kommen, Tränen überströmt, mein Kind lässt sich nur vom Papa trösten und so weiter. Ja, das ist einfach so, sind halt Kinder, gell. Hm.
Du hast mittlerweile selbst, oder nicht mittlerweile, sondern andersherum, du hast selbst 4 Kinder, die mittlerweile erwachsen sind. Wenn du jetzt mal zurückschaust, habt ihr das, wie du es gerade erklärt hast, auch so gelebt? War's, oder seid ihr happy, wie sie sich entwickelt haben?
Unterm Strich ja. Also ich könnte dir ganz viel aufzählen, was uns nicht gelungen ist. Also wo man im Nachhinein sagt, ja, oder wo ich jetzt bei meinen Kindern zum Teil sehe, die machen das super flüssig und gut, und das ist mir zum Beispiel da nicht so geglückt oder irgendwie so. Aber unterm Strich kann ich sagen, ich glaube, wir haben sind so miteinander umgegangen, dass keine große Leerstelle da ist, ja, sagen wir mal so, genau.
Ja, das klingt gut.
Und du hast ja nicht nur 4 Kinder, sondern du hast, korrigier mich, wenn ich falsch liege, 5 Enkel, oder? Ist genau. Auch aktuell, oder?
Ja, ist aktuell, genau. So wie ich weiß, ja.
Du hast es ja vorhin schon kurz angedeutet. Was ändert sich denn? Also, oder bekommst du einen neuen Blickwinkel beim Thema Erziehung und Werte jetzt in dieser nächsten Generation?
Ja klar, du bist herausgenommen aus dem sag mal auch Stress, ja, als Eltern bist du ja immer der Laden muss laufen, du hast ja so viel auf der Agenda, ja, so viel to do und so viel, ja, Geld musst du verdienen, das musst du und jenes. Das ist natürlich eine ganz andere Voraussetzung, wie wenn du so ein Bonus bist in dem System, wo du einfach sein darfst, ja, einfach dich einbringen, wie du gerade bist, ohne große Agenda. Das ist ein riesen Plus. Und eigentlich, wenn man die Menschheitsgeschichte anschaut, waren Kinder eigentlich immer umgeben so von der ganzen Schar von ihnen vertrauten Menschen, die eben zum Teil so mit ihnen umgegangen sind und zum Teil so. Also da denke ich, für die Kinder ist das toll. Also für unsere Enkelkinder sicher.
Ja, aber gerade beim Thema Wertevermittlung habe ich so das Gefühl, dass da dann den Großeltern noch eine größere Bedeutung zukommt, weil die einfach ganz ohne Stress oder mit weniger Stress, sagen wir mal, den Kindern vielleicht bestimmte Werte vermitteln können. Liegt da richtig?
Die können sowas sein wie so ein Anker für das Kind. Da kann bei mir jetzt im unmittelbaren Umfeld, da kann Stress sein, da kann dieses sein, aber Oma, Opa, die sind für mich zugänglich, die sind da, die sind sozusagen, da ist eine, wie ein bisschen Puffer drumherum, ja, das ist nicht so, so das gebeutelt werden des Alltags, sondern das ist mehr so, ich weiß nicht, was für ein Bild, aber so ein bisschen ein Fell irgendwie so drumherum, die haben halt so ihr, in dem Fall, Oma-Opa-Fell, ja.
Guckst du, also wie blickst du auf die Zukunft deiner Enkel? Hast du Angst oder bist du zuversichtlich?
Ich bin generell, ich bin nicht sehr zuversichtlich. Ich glaube, ich teile mit allen, die sich mit dem größeren Hintergrund der Evolutionsgeschichte des von Homo sapiens beschäftigen, also teilen so ein bisschen Skeptizismus, ob diese Art mit ihrer wunderbaren Fähigkeit, die Welt und die Umwelt ständig neu zu erschaffen, zu erdenken, ob die das wirklich packt. So sind die einzige Art, die keine Rückversicherung hat, ja, keine Bremse sozusagen, sondern wir machen eben unser Ding. Ich bin da langfristig also sehr skeptisch, ob wir das schaffen. Was natürlich nicht heißt, wenn ich jetzt kurzfristig, also im Rahmen von wenigen Generationen, denke, natürlich leben wir in einer Welt, das dürfen wir nicht vergessen, die unglaublich gut ist im Vergleich zu vielen anderen Welten. Ja, wir leben in der wahrscheinlich in Deutschland seit 80 Jahren in der sichersten aller Welten, seit dem Mittelalter oder noch weiter zurückgedacht. Vielleicht mal Jäger- und Sammlergesellschaften ausgenommen, wo sicher vieles nochmal ganz anders lief, aber wo grundsätzlich so eine Art von, wie ich mir vorstelle, menschenwürdiges Leben dann doch auch immer wieder möglich war. Aber im Vergleich, glaube ich, leben wir in einer Gesellschaft, die viele Chancen hat und auf die blicke ich dann ganz bewusst, aber langfristig, ja, das macht jetzt vielleicht alles keinen Sinn, was ich sage, so von außen, aber langfristig habe ich doch große Sorgen, ob wir als Menschheit die Kurve kriegen, ja, unsere natürlichen Ressourcen zu schützen, aber auch unsere Gesellschaften so zu leben, dass es nicht im Chaos versinkt, wie es in der Geschichte ja eigentlich sehr häufig, wenn man die Geschichte anschaut, ist eigentlich Sprung von Chaos zu Chaos, gell? Mhm. Und erst in den letzten, eigentlich in der Nachkriegszeit, hatten wir in den westlichen Ländern eine relativ stabile Phase, so ein bisschen wie ein lauer Frühlingstag, und der scheint zu Ende zu kommen. Und klar macht mir das echt unheimlich Sorgen, ja. Das war jetzt Chaos, gell?
Ich kann es total nachvollziehen. Das ist, glaube ich, keine einfache Frage oder Einstellung letztendlich auch. Du sprichst oft von Kindern, die in ihrer Verletzlichkeit alleine gelassen werden. Was braucht es denn von unserer gesellschaftlichen Struktur, also Schulen, Kitas, damit sich diese Kinder wirklich gesehen fühlen?
Ja, große, große, große Frage. Also ich glaube, dass es für die Kinder darauf ankommt, dass sie in den Einrichtungen, die jetzt wiederum für sie eigene Gesellschaften sind und oft prägende Gesellschaften, zumal für die Kinder, deren erste Gesellschaft, also die Familie, ihnen nicht wirklich Halt geben kann. Die Kinder suchen in den Einrichtungen zunächst einmal was ganz, ganz Basales. Und das vergessen wir manchmal. Die suchen dort das Gefühl von Heimat. Ja, hier ist okay. Hier komme ich nicht in Not. Hier habe ich Menschen, an die ich mich wenden kann. Hier kann ich vertrauen. Ja, das sind ganz andere Fragen, die wir oft in den Vordergrund rücken. Ja, wir rücken oft in den Vordergrund, was kann ich diesem Kind vermitteln, was kann ich da noch reinstopfen und so weiter. So, das ist wirklich ganz basal. Die Kinder sind heute in den pädagogisierten Gesellschaften, da sind wir ja noch nicht die Vorreiter, aber nehmen wir asiatische Gesellschaften noch mehr und die angelsächsische Länder zumal. Die verbringen ihre Kindheit eigentlich ganz prominent, von schon ganz früh auf eigentlich in Kinderwelten, in Institutionen. Und da ist die erste Forderung, die wir haben müssen, ja eigentlich, dass dann auch die Kindheit mit ihnen in diese Institutionen umzieht. Also, dass die Kinder dort das erfahren, was sie in der Kindheit suchen. Nämlich, ey, du bist okay, du hast Wert, du bist hier anerkannt, du gehörst dazu, du fällst hier nicht raus, du bist sicher, du darfst tun, du darfst machen, ja. Und in welche Einrichtungen kommen sie dann? Sehr häufig in Einrichtungen, die eigentlich vorgeben, was die Kinder machen und den ganzen Tag sie eigentlich damit beschäftigen, mit Dingen, wo das Kind einfach, sagen wir mal, Fragen beantwortet, wo es in seinem ganzen Leben nie gestellt hätte, ja. Und das ist für mich das Mismatch eigentlich. Wir haben die Kinder in, nicht ohne Grund, ja, ich bin da überhaupt nicht jetzt, in dem Sinne sind grundsätzlich kritisch, aber wir haben die Kinder sozusagen in eine neue Gesellschaft gebracht und müssen dort eigentlich die richtigen Fragen stellen. Und die sind viel basaler auf die Entwicklung des Kindes geblickt, als wir sie stellen. Und basal heißt, kann ich mich hier wohlfühlen? Kann ich hier Kräfte für meine Entwicklung kriegen, also das Gefühl, ja, hier gehöre ich rein und hier bin ich jemand. Und das haben wir zu wenig im Blick. Das haben wir wirklich zu wenig im Blick. Zu viele Kinder fallen durch dieses Netz eigentlich durch und verlassen die Institutionen mit dem Gefühl, nicht zu genügen, mit dem Gefühl, nicht genug Wert zu haben. Ja, sie bringen die Dinge an Leistung, die dort gefordert werden, nicht sehr häufig einfach, dass sie es nicht können. Ja, das ist einfach, man bringt dich jetzt, du, ich weiß nicht, was ihr in einem Job sonst macht, man bringt dich jetzt, was weiß ich, in eine Tischlerwerkstatt und du musst da mal ein Möbelstück machen, keine Ahnung, vielleicht seid ihr geborene Schreiner oder ihr seid was anderes, Schlangenbändiger jetzt auf einmal und dann leben die Kinder wirklich jahrelang auf dem falschen Fuß. Jahrelang müssen sie Sachen ableisten, die sie einfach viel, viel schlechter können als andere. Das ist wie wenn man einen 100-Meter-Lauf macht und die einen, die setzen am Startblock 20 Meter vorm Ziel und die anderen 2 Kilometer hinterm Start. Ja, so sind die, so sind manche Einrichtungen vor allem dann im schulischen Bereich eigentlich aufgebaut. Und das können wir uns eigentlich nicht leisten. Also wir haben viel zu viele Kinder, die eigentlich rauskippen aus der Gesellschaft, weil sie nie dieses Grundgefühl, diese Grundtextur von ich bin, ich darf sein, ich bin okay, erfahren haben. Mhm.
Total spannend. Aber da kann man ja letztendlich den Bildungsinstitutionen nicht die komplette Schuld in die Schuhe schieben, weil die sind natürlich auch wieder gelenkt von der Politik letztendlich. Deshalb meine Abschlussfrage. Was ist denn eigentlich dein Wunsch in diesem Zusammenhang? Was muss die Politik deiner Meinung nach tun in den nächsten Jahren? Also wir hatten jetzt ja gerade einen Regierungswechsel Ende letzten Jahres und unsere Bildungs- und Familienministerin hat sich da tatsächlich noch nicht besonders weit aus dem Fenster gelehnt. Man hat relativ wenig von ihr bisher
mitbekommen. Da wird nichts kommen. Die letzte Bildungsinitiative war in den 70er Jahren, ja. Und wenn man denkt, wie erfolgreich die war, ich erinnere an die sozialdemokratische Initiative für eine demokratischere Zugang zu Bildung. Das war eigentlich die letzte erfolgreiche Bildungsinitiative. Da wird nichts kommen seither. Ich meine, wir hatten die Chance, guck mal, bei der Ampelkoalition, wo wir gedacht hat, ja, Grün und Gelb zum Beispiel hätten jetzt im Bildungsbereich auch ein bisschen mehr Visionen als Ding und nichts kam, ja. Und deshalb war die Forderung ist nicht mal an die Politik. Die Politik ist ja da, ich meine, warst du schon mal auf dem Elternabend, dann wirst du sehen, viele Bremsen kommen dann direkt von den Eltern. Ja, was ihr wollt in die Natur raus, also das sind die Zecken. Ja, was ihr wollt, was für sich in der Schule enthalten. Die Parallelklasse ist schon bei Aufgabe 18a in Mathematik und so weiter. Also das ist ein gesellschaftliches Problem, das ist nicht nur die Politik. Die Politik spiegelt das wieder, was auch ein großer Teil der Gesellschaft fordert. Fordere mal, wenn ich sage, Kinder sollten nicht immer auf dem falschen Fuß oder die Schule sollte nicht so aufgebaut sein, dass manche Kinder, die eben nicht die hauptfächertauglichen Talente haben, dass die ganze Zeit auf dem falschen Fuß stehen. Da wäre dann die Folgerung draus, lass uns dieses Bewertungssystem, dieses krasse, rigide Bewertungssystem, das sich übrigens keine erfolgreiche Firma oder Unternehmen jemals leisten könnte, so dieses Aussieben und Wegwerfen, ja. Lass uns das mal angehen. Da gucken die mich an wie ein UFO, ja, wenn ich fordere eine Schule ohne Noten, ja. Und das ist ja basal. Das ist ja eigentlich was, wo man wirklich sagen könnte: ey, an dem sollten wir eigentlich scheitern, dass wir Kinder begleiten können. Das heißt nicht ohne Bewertung, ja, ohne formale Bewertung, ja, aber eine hilfreiche Bewertung, nicht eine ausgrenzende Bewertung oder Lehrplan hinterfragen. Ja, was ist eigentlich im Jahr 2025, was ist eigentlich das, was die Kinder in ihrer gesamten Bildung, inklusive Persönlichkeitsbildung weiterbringt, ja. Oder Schule als ein Wohlfühlort, Schule als was, wo auch eine soziale Wärme da ist. Wie können wir die gestalten? Schon mit diesen Fragen laufe ich wirklich regelmäßig gegen die Wand. Die stelle ich seit bestimmt 20 Jahren. Das interessiert kein Mensch. Ich habe mal ein Buch geschrieben über frühkindliche Bildung. Hat kaum jemand interessiert, ja. Also ein kritisches Buch. Deshalb, ich will da eigentlich gar nicht viel dazu sagen. Wir machen das, weil wir es so machen und wir werden es auch in 20 Jahren noch so machen. Uns wird es nicht gut tun.
Ich höre leichte Verzweiflung und Unlust da in Zukunft noch weiter gegenzuhalten.
Ich mach's trotzdem.
Du machst es trotzdem und das ist gut so. Das wollte ich nämlich gerade sagen. Bitte mach weiter, weil ich glaube, steht da Tropfen wird der Stein. Das ist sehr abgelutscht, dieses Sprichwort. Aber ich denke, im Kern trifft es das halt, ne? Also trotzdem weitermachen.
Genau, und ab und zu Frust kann jeder nachvollziehen, oder?
Total.
Dass man da nicht immer irgendwie...
Kannst du auch bei uns abladen, wenn du magst.
Tut auch gut, ja. Danke euch dafür.
Ich habe noch so viele Fragen. Ich weiß aber von der Zeit her, dass wir sehr fast aufs Ende hinauslaufen. Trotzdem hätte ich noch eine letzte Frage, die so ein bisschen in ein anderes Feld geht, aber vielleicht dasselbe meint. Wir haben auf Spotify eine echte Papas-Playlist. Das ist eine Frage, die wir allen allen Gesprächspartnerinnen stellen. Wir möchten dir gerne die Möglichkeit geben, wenn du einen Musikwunsch hast, was vielleicht mit dem Thema zu tun hat oder was dir heute Morgen aus dem Radio entgegengeklungen ist oder sowas. Wir möchten das gerne auf unsere echte Papas-Playlist auf Spotify hinzufügen. Denn wir finden, Musik macht das Leben auch Frust manchmal leichter zu ertragen.
Ja, finde ich auch. Ja, da wird mir einfallen, vielleicht ein Lied, wo viele gar nicht mal viel damit anfangen können, weil es schon Boomer-Anfangszeit ist. Sind so kleine Hände von Bettina Wegner. Das spricht mich sehr an, weil es so ein bisschen das Leben durch die Augen des Kindes zeigt, was ich an Sicherheit und an Wohlfühl- oder Empfangskultur eigentlich mir erwarte. Es sind so kleine Hände.
Sehr schön, kommt
super
auf die
Lied.
Liste.
Also wir freuen uns, je unbekannter das Lied, desto schöner, weil Lady Gaga und Co. hört man ja ständig. Hier geht's ja da tatsächlich darum, seinen Horizont ein bisschen zu erweitern und nochmal was Neues zu entdecken, aber ich kannte das Lied tatsächlich auch. Also sind so kleine Hände, kommt auf die echte Papas-Playlist von Spotify, die ihr abonnieren könnt. Achtung, jetzt kommt ein bisschen Werbung in eigener Sache, die ihr abonnieren könnt, genauso wie unseren Podcast auch. Und natürlich bewerten und am besten natürlich noch anhören. Also anhören ist sowieso das Wichtigste. Und wenn ihr eine Frage habt zu dieser Folge oder generell zum echten Papas Podcast, könnt ihr uns natürlich auch eine Mail schreiben. Und wohin die Mail geht, weiß wie immer der Flo.
Das ist geht an podcast@echtepapas.de. Mann, ich habe diese E-Mail-Adresse schon so lange nicht mehr gesagt durch unsere Sommerpause.
Genau, aber jetzt Wahnsinn. Wird langsam wieder Zeit. Und wo wir gerade Werbung machen. Also über dein Buch haben wir schon gesprochen. Das kommt, ich glaube, am Ende September kommt das raus.
24. September.
24. September. Das müssen natürlich alle kaufen, weil wir heute jetzt wirklich nur kurz was anreißen konnten und das sicher noch sehr viel ausführlicher ist. Aber unabhängig von deinem Buch, was erwartet uns demnächst? Wahrscheinlich sitzt du schon wieder am nächsten Buch.
Ja, das stimmt. Das stimmt. Und es geht wieder ganz mitten rein, mehr so in die Familie, Erziehung und so weiter. Also so, was ich den Eltern gerne aus meinem Herzen heraus mitteile. Ich nenne es mal ein Flügelbuch. Es heißt tatsächlich, auf die Flügel kommt es an. Das ist so ein Ritt durch die Autonomiephase des Kindes eigentlich. Also so, wie können Kinder selbstständig werden? Und ich will da die Eltern ermutigen, um was es da eigentlich geht in dieser oft als schwierig empfundenen Phase. Ja, das kommt im Frühjahr raus und das ist tatsächlich dann ein großes Ding für mich.
Gut. Und wenn man da ein Update haben will von dir zwischendurch, auf welchen Social Media Plattformen folgt man dir am besten? Wo gibt's da immer
auf
ein Update?
@kinderverstehen.de. Da mache ich mit meiner Tochter zusammen, die ist Kindheitspädagogin und die unterstützt mich da. Da machen wir also zu allen Themen rund um Familie, rund um Erziehung und auch einen Blick in die Gesellschaft. Also könnt ihr gerne reinkommen. Da kommt immer alles sozusagen rein. Und auch jetzt zum Beispiel Hörbuch haben wir auch für das neue Buch, werden wir auch für das Flügelbuch dann haben. Gibt's dann auch bei uns auf der Webseite. Da habe ich einen kleinen Shop. Das ist www.kinderverstehen.de.
Super. Sehr schön. Gucken wir gleich mal vorbei, oder? Wenn wir hier durch sind mit dem Podcast. Vielen, vielen Dank, Herbert, für diesen Blick, den ersten Blick in dein neues Buch und für den Ausblick und für deine Zeit. Total spannend und wir freuen uns auf alles, was da kommt. Und wir verstehen, wenn du mal gefrustet bist, aber wir freuen uns natürlich genauso, wenn der Frust wieder geht und wieder frohgemut vorangeht. So
genau.
Geht's uns ja allen. So genau. Ist auch Elternsein,
diese,
oder?
Diese Wellen, diese Wellen kennen wir und ich wünsche euch auch, dass ihr bei diesen Wellen immer den Kopf oben halten könnt, gell? Und Marco, danke und Florian. Hat mich gefreut, war ein sehr,
Dankeschön.
Sehr, sehr schönes Gespräch. Danke.
Und ein schönes Schlusswort auch für unsere Hörer,
genau.
Die wir dann hoffentlich in 2 Wochen wieder hören. Bis dann,
macht's
gut.
Dahin.
Tschüss. Ja, tschüss.